Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, in diesem September noch einige ausgewählte Stücke von dem 34. Psalm zu besprechen. Und da hören wir heute erst 5:14. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dass du durch uns gegeben hast. Amen. Es gehört zum Wesen der Demokratie, dass man miteinander spricht und nicht bloß kommandiert und schießt und so, dass man miteinander spricht und debattiert. Und darum wird heute auch überall und über alles und jedes diskutiert. Und das ist also in Ordnung. Und das muss so sein. Man kann, glaube ich, auch über alles und jedes diskutieren, nicht? Über die Fliegenplage im Sommer und über die Verbesserung der Luft. Man kann über alles diskutieren. Nur über eins nicht. Und das möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Über eins kann man nicht diskutieren. Nämlich über das Evangelium. Wie es uns die Bibel verkündet. Das kann nur bezeugt werden und dann angenommen oder verworfen werden. Aber das ist nicht mehr ein Diskussionsgegenstand. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, ob das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das kann man annehmen oder verwerfen, aber das ist kein Diskussionsgegenstand mehr. Ich will noch sagen, warum man darüber nicht diskutieren kann. Das sagt uns die Bibel. Da steht, der natürliche Mensch, also der Mensch, wie er so ist, versteht nichts vom Geiste Gottes, von göttlichen Dingen. Es ist ihm mit Torheiten, er kann es nicht begreifen. Der natürliche Mensch kann das Evangelium nicht begreifen, er nicht vom Geiste Gottes, den es gibt, erweckt wird. Und darum wird ein Mensch, der nicht erweckt ist, so eine Diskussion führen, ohne jedes Verstehen. Sehen Sie? Er wird reden, buchstäblich, wie ein Blinder von der Farbe. Da hört die Diskussion auf, nicht? Ich kann mit dem Blinden nicht über die Schönheit der roten Farbe diskutieren. Oder der blauen, oder der gelben, oder braun, oder was die gerade für eine lieben, nicht? Sehen Sie, denn die Bibel sagt ganz deutlich, der natürliche Mensch, er mag noch so gebildet, noch so vital, noch so klug sein, ist von Natur für Gott wie einer, der in einem ganz tiefen Betäubungsschlaf liegt. Mit dem kann man nichts anfangen. Der hat vielleicht wirre Träume als möglich, aber ich kann nicht mit ihm reden. Ja, die Bibel braucht sogar noch einen derberen Ausdruck. Der natürliche Mensch, ich sage nochmal, er mag noch so vital, noch so gebildet, noch so klug sein, ist für Gott ein Toter. Mit dem Toten können sie nicht verhandeln. Sehen Sie, darum ist die Erweckung durch den Heiligen Geist, dass man aus dem Schlaf, aus dem Todesschlaf aufgeweckt wird durch Gott, für ein Christenleben entscheidend wichtig. Das ist der Anfang. Ich habe vor dieser Predigt ein bisschen Angst. Denn es sitzen Menschen hier, die haben von Erweckung keine Ahnung. Aber vielleicht bringt sie meine Predigt dazu, dass sie in ihrem dumpfen Schlaf sich sehen danach. Von Natur sind wir tot für Gott. Aber Gott ist mächtig, der die Welten schuf,
der kann einen armen, blinden, toten Menschen aufwecken aus dem Todesschlaf. Aufwecken. Wie er die Toten einst, die leiblich Toten aus den Gräbern rufen wird, so kann er einen geistlich Toten erwecken. Und ich freue mich, dass ich hier so viele Menschen sehe, mit denen ich das in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren erlebt habe, wie Gott sie aufgeweckt hat. Der Dichter des 34. Psalms, der König David, war ein Mann, der solch eine Erweckung durch den Geist Gottes erlebt hat. Und in unserem Vers berichtet er, wie es ihm dabei ergangen ist. Was dabei herauskam. Ich lese den Vers nochmal. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Ich möchte das überschreiben: Erlebnisse eines Erweckten. Erlebnisse eines Erweckten. Ich habe wieder 3 Teile. Erstens, als Gott ihn erweckte, fing er an, ängstlich nach Gott zu suchen. Fing an, ängstlich nach Gott zu suchen. Das ist die erste Frucht der Erweckung, da ich den Herrn suchte. Sehen Sie, im Schlaf, im natürlichen Schlaf, da haben wir verworrene Träume. Dass man zusammenschreibt, was ihr für einen Käse zusammen träumt, so im Laufe der Zeit. Ich träumte neulich, ich fahre eine steile Felswand runter, die gar kein Ende nahm. Und wie ich unten war, stand meine heimgegangene Mutter da und ich habe mich ganz gemütlich mit ihr unterhalten. So ist das mit Träumen. Da passt nicht eins zum anderen, wissen Sie, da passt nicht eins zum anderen. Das ist verworren. Und der natürliche Mensch, der geistlich im Schlafe liegt, der hat auch verworrene Träume von Gott. Das ist für mich als Pfarrer so quälend, wenn ich mit unerweckten Menschen reden muss. Also passiert mir neulich Folgendes. Da sagt mir ein Mann in einem Atemzug, bitte, ein kluger Mann, ein gebildeter Mann, Doktortitel, in einem Atemzug sagt er mir, selbstverständlich bin ich auch Christ, ich glaube an Herrgott, es muss ja ein höheres Wesen geben. Aber wissen Sie, wenn es einen Herrgott gäbe, wie könnte das alles zulassen, was in der Welt passiert? Da ich sage, verzeihen Sie mal. Sie denken doch sonst klar in Ihrem Geschäft. Verstehen Sie? In einem Atemzug, es gibt nun, gibt nun nicht. Oder ich denke an ein Gespräch, das ich kurz vorher hatte, wo mir ein Mann sagte, wissen Sie, wenn es Gott gibt, dann kann ich vor ihn treten. Ich habe als Mensch ordentlich gelebt. Und 3 Minuten später sagt er, natürlich sind wir alle Sünder, das ist ja klar. Was denn nun? Wenn wir alle Sünder sind, können wir nicht vor ihn treten. Verstehen Sie? Wenn Ingenieure, die rechnen können auf Millimeter, die reden solche Sachen. Nee. Kaufleute, die also ihre Dinge in Ordnung haben, ihre Bücher, können so verworrene Träume von Gott haben. Das ist ein Zeichen, dass der Mensch von Natur im Schlaf liegt. Das wird anders, wenn Gottes Geist uns erweckt. Da hört so ein Gebafel auf. Da nimmt man ihn, den lebendigen Herrn, der von allen Seiten uns umgibt, der die Welten regiert und den Einzelnen kennt und des Herzens Gedanken kennt, da nimmt man ihn ganz ernst. Ja, da begreift man plötzlich, die größte Wirklichkeit ist Gott. Und es ist nichts wichtiger, als dass ich Frieden mit Gott hätte. So wie man erweckt wird, schreit das Herz nach Frieden mit Gott. Aber im selben Augenblick weiß man auch, das ist die Frucht der Erweckung eines Menschen, wenn Gott ihn aufweckt, dass ich vor Gott verstoßen und verloren bin. Man spürt Gottes Zorn, Gottes Nein über mich im Gewissen, über mein böses Wesen, über mein albernes und leeres und leichtsinniges und widergöttliches Wesen, über all meine Schuld. Als ich in meiner Predigtvorbereitung soweit war, fiel mir auf einmal eine Erinnerung ein, wie aus dem Ersten Weltkrieg, ganz junger Soldat war. Da waren wir bei Verdun in der schrecklichen Orne-Schlucht. Ach, das ist längst vergessen. Und was spielt die für eine grausame Rolle? Und da kam ich nachts von Beobachtung und suchte meine Batterie. Es war stockdunkel. Ich war ein junger Kerl von 17 Jahren. Und es schoss. Und es roch nach Leichen. Es war furchtbar. Und dann stolper ich über eine Baumwurzel und knalle hin. Und im Augenblick verliere ich meine Taschenlampe. Ich muss wohl einen Augenblick bewusstlos gewesen sein. Als ich zu mir kam, ging mir auf, jetzt bin ich ohne Licht und ohne Weg in einer schrecklichen Lage. Wollen Sie es festhalten? Ohne Licht und ohne Weg in einer schrecklichen Lage. Und sehen Sie, so ging mir es, als Gott mich erweckte. Hier muss man ja immer wieder persönlich reden. Und so geht es Ihnen, wenn Gott Ihnen die Gnade schenkt, dass er Sie erweckt. Dann entdeckt man plötzlich, ich bin ohne Licht und ohne Weg in der schrecklichen Lage, dass der heilige Gott gegen mich steht. Dass er mich richtet und schrecklich richten wird. In der schrecklichen Lage, so empfand ich es, dass ich ohne Licht und Weg auf dem Weg in die Hölle bin. Meine Freunde, in jener Zeit habe ich einmal verstehen gelernt, wie es dem Adam zumute war, als er nach dem Sündenfall aus dem Paradies vertrieben wurde. Die Geschichte kennt ihr doch nicht, wie das war, als Adam aus dem Paradies vertrieben wurde. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte. Wie mag er da um die Mauern des Paradieses geirrt sein? Wie schrie seine Seele nach dem lebendigen Gott? Aber da war alles verschlossen. Und vor dem einzigen Tor stand der Engel mit dem Hauen, dem Schwert, der Richter. Da lernt man in dieser Lage beten. Lass dich finden, lass dich finden. Der hat alles, der dich hat. Sehen Sie, da ich den Herrn suchte, das dürfen Sie nicht so verstehen, wie das so die Schwätze unserer Zeit sagen, dass Gott uns abhanden gekommen ist. Nicht, wir haben die modernen Weltanschauungen und so, alle denken, Gott ist uns abhanden gekommen. Das ist natürlich dummes Geschwätz, und wenn Millionen moderne Menschen so schwätzen, bleibt es Geschwätz. Gott ist da, schrecklich da. Er ist uns nicht abhanden gekommen. Sehen Sie, Sie dürfen es, da ich den Herrn suchte, dürfen Sie nicht so verstehen, Gott ist uns abhanden gekommen. Wer das sagt, ist dummes Geschwätz. Gott ist schrecklich da. Das begreifen Sie, wenn Sie erweckt werden. Gott ist da, schrecklich da. Aber ich bin ihm abhanden gekommen. Und ich muss wieder in seine Hand zurück. Da ich den Herrn suchte, heißt, David zweifelt keinen Augenblick, dass Gott da ist. Aber da ich den Herrn suchte, heißt, ich suchte sein Herz, sein Erbarmen, seinen Frieden, seine Gnade. Seine Kindschaft, das sucht ich. Ich hoffe, dass hier Leute genug in der Kirche sind, die das verstehen. Dass einem erweckten Menschen wichtiger als alle politischen und alle wirtschaftlichen Probleme das ist. Ich muss wieder in die Hände des lebendigen Gottes kommen. Nein, meine Freunde, wir sind nicht drin von Natur. Nein, wir sind nicht drin. Wir sind dahingegeben von Natur. Es ist schrecklich, wie unsere Kirche das nicht mehr deutlich sagen wagt. Dass wir von Natur draußen sind, wie Adam. Wir sind Kinder Adams, stehen draußen. Und der erweckte Mensch kapiert, ich muss hinein in das Paradies, in Frieden mit Gott. So, nun kommt mein zweites. Erlebnis eines Erweckten. Da fängt man an, ernstlich Gott zu suchen. Das zweite. David hörte die Stimme des guten Hirten. David hörte die Stimme des guten Hirten. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Kapieren Sie, wie das eine Wort alle unser sogenanntes Christentum vom Tisch wischt? Wie es deutlich macht, wir haben es ja nicht mit einer Weltanschauung, mit einer Religion zu tun, sondern mit einem Herrn, der reden kann mit uns. Es ist nicht auszusprechen, welche Lieblichkeit und welche Herrlichkeit im einen Sätzchen steht, antwortete er mir. Hat er Ihnen schon geantwortet? Das bezeugen Millionen Menschen, die Gottes Geist erweckt hat. Adam irrte ins Paradies, aber da kam die Stimme von drin. Er antwortete mir. Meine Freunde, wie das ist, lassen wir Ihnen ein Beispiel klar machen. Ich erinnere mich, wissen Sie, Sonntagnachmittag sitzen hier also viele hundert Jungs. Und da war mal ein alter, lieber Bruder da. Ein Christ, den ich hoch verehre. Und da bat ich ihn, den Jungs ein Wort zu sagen. Das sprach er über die Sache, die wir eben am Altar hörten, vom guten Hirten, der sein Schaf sucht. Der Mann kam vom Lande und verstand was von Schafen. Und die Bibel vergleicht ja uns alle dauert mit Schafen, die verirrt sind. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Und da sagte er so, wenn bei uns im Oberbergischen ein Hirte sein Schaf verloren hat, dann ist das Schaf schrecklich dran, weil das Schaf gar keinen Orientierungssinn hat. Ein Pferd findet seinen Stall wieder. Eine Brieftaube findet ihren Schlag, aber ein Schaf nicht. Schaf hat keinen Orientierungssinn. Darum nennt uns die Bibel Schafe. Wir wissen weder Weg noch Licht, wissen Sie? Und er sagte, was macht so ein Schaf? Wenn es merkt, ich habe meinen Hirten verloren, dann bleibt es einfach stehen und schreit. Schreit und mäht und also mäht nicht und brüllt und ruft. Und mehr kann es nicht tun. Mehr kann es nicht tun. Und dann sagt er, und der Hirte, der loszieht, der bleibt immer wieder stehen und horcht. Horcht, ob er nicht das Schreien des verlorenen Schafs hört. Und wenn er es hört, geht er darauf zu. Und von Weitem ruft er ihm schon zu, jetzt komme ich. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich nach Hause. Und meine Freunde, wenn wir erweckt werden und merken, wir sind dem Hirten abhanden gekommen, da ich den Herrn suchte, dann bleibt nichts übrig, als dass wir lernen, schreien. Herr Jesus, hier ist ein verlorener Mensch. Hier ist ein verlorener Mensch. Hilf ihm doch. Er kommt nicht eher, ehe wir schreien. Sitzen Menschen hier, die warten auf das Heilserlebnis, aber sie können den Mund nicht auftun. Schreien sie auf ihrem Lager, schreien sie in der Stille der Nacht, schreien sie, meinetwegen in der Straßenbahn, das Herz kann schreien, der Mund kann schweigen dabei, nicht? Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Sehen Sie, es wäre also falsch, wenn wir dieses Bibelwörtlein, da ich den Herrn suchte, so übersetzen wollten. Da ich den Herrn suchte, fand ich ihn. Sondern, da ich den Herrn suchte, fand er mich. So heißt das, fand er mich. Da ich den Herrn suchte, fand er mich. Da ich den Herrn suchte und schrie und keinen Weg wusste, fand er mich. Es stellt sich das Wunderbare dann heraus, das wissen die Erweckten unter uns, dass er uns gesucht hat, lange ehe wir anfingen, erweckt zu werden. Er hat uns gesucht, als er Mensch wurde. Er hat uns gesucht, als er am Kreuz hing. Wie hat Jesus jeden von ihnen gesucht und jeden Menschen hier in Essen und der ganzen Welt, als er am Kreuz hing. Er hat uns gesucht, als er als Auferstandener seine Hirtenstimme über die Welt gehen ließ. Er hat uns gesucht, als er in der Taufe sagte, dass er uns lieb hat. Und seine Gnade uns gilt. Er hat uns in tausendfältiger Weise gesucht und geantwortet. Aber man hört es ja eben erst, wenn man erweckt ist. Vorher hört man es nicht, nicht? Vorher hört man es nicht. Und nachher kann man nicht verstehen, dass man die Antwort nicht schon längst gehört hat. Aber dann hört man sie, wenn man erweckt wird. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir, sehen Sie, ich bedauere so, dass der David nicht näher schildert, wie es bei ihm zuging, als der Herr geantwortet hat. Das würde ich gern wissen, nicht? Wie das bei ihm zuging. Das steht aber nicht hier. Steht einfach, da er antwortete. Und ich glaube, dass Gott damit jedem Menschen seine eigene Geschichte hat. Wie er dem erweckten, suchenden Herzen antwortet. Ich kann nur bezeugen, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir auch. Das möchte ich in allem Ernst bezeugen, sonst stände ich nicht hier. Er hat mir geantwortet. Da war ein junger Bursche, war erweckt, sah, dass mein Leben eine Schande ist, sah mich am Rand der Hölle stehen, ging zu einem Militärfahrer und der wusste auch nichts. Der war noch nicht mal beunruhigt. Und dann stand ich in einem Leichtsinn-Offizierschor und keiner konnte mir raten. Und dann spielte mir Gott eine Bibel in die Hand. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und ich blätter drin, nur so, nicht? Und dann fliegt mein Auge auf den Vers. Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder zu erretten. Das Wort wurde mir gesagt, ganz persönlich. Ich war ja ein Sünder, der errettet werden wollte. Jesus Christus, da wies er mich zu Jesus. Er antwortete mir und seitdem hat er mir noch oft geantwortet, bis ich Jesus fand und seitdem noch oft. Meine Freunde, ich wünsche Ihnen, dass es Ihr Erlebnis wird, da ich den Herrn suchte, mit dem ganzen Ernst, der dahinter steht, dass man nämlich unerweckt verloren geht, dass er Ihnen antwortet. Wie das auch vor sich geht, meistens durch ein Wort Gottes, wie es auch vor sich geht, das Ende ist immer das, dass wir unter Jesu Kreuz ankommen. Hören Sie, unterm Kreuz von Golgatha. Da gibt Gott suchenden Herzen die entscheidende Antwort. Sehen Sie den Mann der Dornenkrone, sehen Sie seinen Mund, wie er ihn zuruft. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist mein. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Wissen Sie, es wäre sehr interessant und ich denke, wenn ich mal alt bin und nicht mehr reisen kann und so, dann werde ich mich hinsetzen und Lebensgeschichte des David schreiben, nur aus seinen Psalmen zusammengestellt. Das ist herrlich. Er sagt in einem anderen Psalm, was das Ende davon war, dass der Herr ihm antwortete. Das drückt er so aus, wie teuer ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkest sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Das war das Erfolg dieser Antwort Gottes. Aber ich muss zum dritten Teil kommen. Erlebnisse eines Erweckten. Er fing an, ängstlich Gott zu suchen. Er hörte die Stimme des guten Hirten, das verirrte Schaf. Und das dritte ist, der Herr nahm ihm alle Furcht weg. Und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Der jüdische Gelehrte Martin Buber an der Universität in Tel Aviv hat eine wundervolle Psalmenübersetzung in Deutsch herausgegeben. Trotzdem wir doch die Juden schlecht behandelt haben, hat er es in Deutsch herausgegeben. Das gehört zu einem der schönsten Werke unserer Zeit. Er ist Jude. Der übersetzt das so: Aus allem meinem Grauen errettete er mich. Aus allem meinem Grausen errettete er mich. Er rettete mich aus aller meiner Furcht. Es ist viel zu fürchten heute, nicht? Viele fürchten sich vor dem Tod, aber noch mehr Leute fürchten sich vor dem Leben. Wir fürchten uns vor der Zukunft und viele unter uns müssen sich fürchten vor der Vergangenheit, die sie verfolgt. Wir fürchten uns vor Krankheit und fürchten uns vor Atombomben und fürchten, wozu soll ich alles aufzählen? Meine Freunde, über eins muss man sich nur wundern, dass der Mensch sich so viel fürchtet. Nur vor dem einen, nicht wo man wirklich fürchten sollte, nämlich vor dem Zorn Gottes. Das fürchtet der Mensch nicht. Was sind wir für Narren? Wer erweckt wird, der weiß, dass Jesus es gesagt hat, fürchtet euch nicht mal vor denen, die euch totschlagen können. Fürchtet euch aber vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Und wenn Jesus das sagt, dann ist mir das sicherer, als wenn tausend sagen, es gibt nichts nach dem Tode. Ich hätte keinen Mut, dem Herrn Jesus, dem Herrn der Wahrheit, nicht zu glauben. Der Leib und Seele verderben kann die Hölle. Und dann fügt Jesus an, ja, vor dem fürchtet euch. Und wir Narren fürchten uns vor allem, nur vor dem einen nicht. Und nun, David hat sich davor gefürchtet. Und dann hört, und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Da spricht er, deren Prophet war, von dem gekreuzten Herrn Jesus. Seht, die Erweckten wissen, ich kann mich vor der Hölle nicht selber erretten. Ich könnte noch so fromm sein. Ich könnte gute Werke anhäufen wie ein Himalaya so hoch. Meine Sünde würde mich doch verdammen. Keiner von ihnen kann auch nur einen Stips dazu tun, dass er nicht verloren geht. Und da spricht David, der rette mich von aller meiner Furcht. Und da sieht er Jesus am Kreuz. Und der hat meine Sünde weggetragen. Und der hat mich mit Gott versöhnt. Der Mann von Golgatha. Der schafft Frieden mit Gott. Er drückt es in einem Psalm mal so aus. Er wird mich erretten vor der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. Wie sollte man nicht Jesus gehören? Es sind Menschen, die gehören nicht mehr an Jesus. Die sind christlich, aber sie gehören nicht mehr an Jesus. Wissen Sie, wie gefährlich das ist? Das spüren Sie ja im Gewissen, nicht? David wirft sich in diesem Wort in die Arme seines Heilandes. Meine Freunde, wenn wir so sagen können, er wird mich erlösen von der Hölle Gewalt, der hat mich angenommen, dann brauchen wir nichts mehr Furcht zu haben. Wissen Sie, das Schrecken vor Gott ist der einzige wirkliche Schrecken. Und wenn ich Frieden mit Gott habe, dann sind alle anderen Ängste vor Atombomben, vor Krankheit, vor Tod und vor Leben kleine Fische. Wie ich kleine Fische, dann ist das, verstehen Sie? Die Generalfrage Ihres Lebens muss geordnet werden. Die Generalfrage Ihres Lebens muss geordnet werden. Sünder muss Frieden mit Gott bekommen. Dann sind alle kleinen anderen Fürchte, Befürchtungen, sagt man ja, geringe Dinge. Dann kann man mit Paul Gerhardt singen, den schönen Vers, und das in allen Fällen er mir zur Rechten steh und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Wir wollen beten. Ach Herr, erwecke uns doch richtig. Und wenn wir erweckt sind, Herr, lass uns auch dich finden. Und lass uns die Gnade finden. Und lass uns Leute werden, die furchtlos durch die Welt gehen. O Herr, bring unser Leben im Grund in Ordnung. Amen.